Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Also Helgoland ist schon gut, mit denen habe ich telefoniert. Die haben die Landerichtung 3315, hier mit dieser Bahn in Betrieb heute. Eine von beiden, weil die anderen Bahnen sind gesperrt, aus welchen Gründen auch immer.
Das ist mein Fluglehrer Oliver, der gerade aus dem Tower kommt. Ich werde gleich auf den Pilotensitz krabbeln für meine letzte Flugstunde. Meine Freunde haben zusammengelegt und mir 5 Schnupperflugstunden zum Geburtstag geschenkt, weil ich so eine Abenteuerlustige bin und es liebe, die Welt zu erkunden. Diesmal von oben. Allerdings liegt die Sicht heute bei 2 Metern. Dicke Suppe. Hochnebel, der sich einfach nicht auflösen will. Flugveteran Ernst-Peter Nawotnik schaut skeptisch nach Westen.
Der eine will schon und der andere würde dabei noch nicht fliegen. Das Wetter ist eben für den einen so und für den anderen sieht das anders.
Wie sieht's für Sie aus?
Ich bin ganz vorsichtiger. Und besonders über Wasser, wo dann grau in grau in grau in grau ist, würde ich also gar nichts riskieren. Ich würde nicht nach Helgoland fliegen. Für Olli ist es kein Problem. Ich kenne ihn.
Ich denke auch, dass das für Olli kein Problem ist. Ihm traue ich einiges zu. Der Norddeutsche mit den blonden Flatterhaaren unterrichtet auf dem Flugplatz Hungriger Wolf bei Itzehoe, 60 Kilometer entfernt von Hamburg. Oliver hat die Ultraleichtfliegerküken unter seinen Fittichen. Ich erinnere mich an meinen Erstflug. Es ist ein sonniger Tag im Juni.
Ich bin schon so aufgeregt. Sie oder du?
Du.
Ich bin neugierig auf einfach alles. Die Maschine, die Fliegerszene und darauf, bis wohin mich meine Nerven tragen. Über eine schmale Betonstraße laufe ich mit Oliver zum Wellblechhangar, vor dem mein Himmelsstürmer steht. Ein Breezer. Damit kostet die Unterrichtsstunde nur 100 Euro. Eine Cessna zu fliegen würde mehr als das Doppelte kosten. Motoren und Propeller haben beide. Das Flugzeug ist kaum höher als ich. Das Kennzeichen D-MILV entspricht der Zulassungsnummer bei Autos. Gesprochen wird das nach Fliegeralphabet Delta Mike India Lima Victor. Der Breezer muss noch betankt werden. Dafür füllt Oliver mit einer gelben Gießkanne bleifreies Superbenzin in den Tankstutzen.
Im Schnitt braucht sie so zwischen 15 und 20 Liter, so 17, 18 Liter kommt sie in der Regel gut mit hin.
Ich soll über den Flügel einsteigen. Der ist auf Hüfthöhe. Ich steige auf einen kleinen Tritt, klettere auf die glatte Fläche und schraube mich etwas umständlich auf den Pilotensitz. Oliver sitzt rechts von mir.
Okay, man sitzt hier eigentlich so ein bisschen wie in einem Go-Kart. Ich weiß auch nicht warum, aber mein erster Griff geht zum Gurt.
Mal die Füße auf die Pedale nehmen. Rauf. Genauso. Perfekt. So. Jo, und dann geht's doch gleich schon langsam los. So, das ist einmal zum Aufsetzen. So, nehmen. Einfach mal in aller Ruhe machen. So, ja. Das kreuz sich, okay. Das ist richtig so.
Die Geräte erklärt mir Oliver erstmal nicht. Etwas Theorieunterricht hätte ich eigentlich schon erwartet. Ich zähle 4 mechanische Anzeigen mit echten Zeigern und ein einfaches Display, auf dem wohl der Horizont abgebildet ist. Dann gibt es noch, na klar, einen Steuerknüppel und den Anlasserknopf. Mit einem merkwürdigen Drehrädchen dran.
Das ist zum Anlassen, genau.
Gerne sehr. Das machst du jetzt, ne?
Du kannst gerne machen. Das müsste eigentlich wieder gut
also
kommen.
Also ich drehe jetzt den Startknopf.
Jo.
Ah.
Okay, gut, lassen wir so.
Okay, rechts ist was?
Das ist zum Lenken.
Rechts ist zum Lenken?
Beides. Die beiden Pedale sind sich so um die Hochachse gelenkt, nach links und rechts.
Aha, und ich lenke mit den Füßen.
Am Boden steuere ich also nur mit den Seitenrudern. Meine Aufgabe ist jetzt, der gelben Linie auf dem Asphalt zu folgen. Das Flugzeug fährt schon. Und zwar nach links, Richtung Wiese. Ich trete aufs rechte Pedal. Ups, das war zu viel. Also schnell nach links ausgleichen.
Das spannt ja beim Slalomfahren.
Ja, ganz leicht. Also musst du ganz leichte Kräfte ausüben, dann langt das schon. Ne?
Ja, genau. Jetzt darf ich ja zum Glück um die Kurve fahren. Das kann ich.
Jetzt wird es ernst. Das Flugzeug rollt an den Anfang der Startbahn. Und die erscheint mir gerade ziemlich kurz. Dahinter liegt ein Kiefernwald. Da muss ich unbedingt drüber hinweg. Ich drücke den Gasknopf rechts von mir und schiebe ihn langsam.
So. Knopf drücken und nach vorne schieben das Gas. Schieben das Gas vorne. Knopf drücken und nach vorne schieben das Gas. Was das Zeug hält. Na, Mama, mit dir vorne. Ganz vorne.
Ja, was ist das? Das ist der Start.
Ich schiebe das Gas und ziehe den Steuerknüppel und bin in der Luft. Das Abheben habe ich schon immer geliebt. Zu spüren, ich gleite in ein anderes Element, verlasse die Normalperspektive. Und schon sehe ich Norddeutschland von oben. Alleen, verstreute Höfe, das Muster der wie mit dem Lineal gezogenen Feldgrenzen und Wassergräben. Da hinten blitzt das breite Band der Elbe, ihre Mündung in die Nordsee. Da will ich hin. Ich merke, wenn ich nach rechts gucke, folgt mir die Maschine. Lustiger Effekt. Muss was mit der Verlagerung des Körpergewichts zu tun haben. Den Steuerknüppel soll ich zwischen Daumen und Zeigefinger halten. Ganz entspannt. Bin ich tatsächlich. Oliver wird schon eingreifen, wenn es nötig wird. Die Küstenlinie kommt in Sicht. Die will ich mir genauer ansehen. Die Salzwiesen und das Watt, in dem sich die Priele abzeichnen. Dafür muss ich die Nase des Fliegers senken, also runtergehen. Um bequem aus dem Seitenfenster die Insel Trischen zu sehen, muss ich eine Linkskurve fliegen. Und wow, schon liegen wir verdammt schräg in der Luft. Zeit für eine pädagogische Ansage.
Wichtig ist, dass man intuitiv handelt. Wenn man drüber nachdenkt, da hängt man immer dem Flugzeug hinterher. Weil allein der Prozess des Nachdenkens erfordert schon Zeit. Wenn man intuitiv handelt, dann handelt man in dem Augenblick, wo es notwendig ist, und zwar jetzt.
Damit bin ich gemeint. Oliver ist es nicht, der unsere Schräglage beendet. Also rechtes Pedal gedrückt, Steuerknüppel nach rechts. Und dann versuche ich erstmal geradeaus zu fliegen. Seit meiner letzten Luftfahrt sind ein paar Wochen vergangen. Die Vereinsnachrichten, die per Mail eintrafen, klangen besorgniserregend. Da hieß es, der Breezer wurde nach dem schwer erklärbaren, gravierenden Startunfall nach Bredstedt transportiert und dort von den Breezer-Leuten und dem Versicherungssachverständigen seziert. Und dann ging auch noch der gemietete Ersatzflieger kaputt. Ernst-Peter Nabotnik hielt uns über die Pannen auf dem Laufenden. Heute erklärt er mir,
technische Unfälle sind 5%, Pilotenfehler sind 95%.
Natürlich will ich genauer wissen, was da los war.
Flugzeuge sind filigrane Konstruktionen und wer sie zu brutal behandelt, der macht dann irgendeinen Bautz. Und ich sage mal, das kostet dann ein Fahrwerk und wenn man dann auf der Schnauze liegt, kostet es auch den Propeller und da wird es dann immer teurer. Aber die allermeisten sogenannten Unfälle sind ja Bodenkollisionen und ohne Personenschaden und lassen sich dann auch relativ einfach reparieren. Einfach heißt nicht billig, aber technisch nicht kompliziert. Der Verein hat sich für dieses Modell entschieden, weil es so gutmütig zu hantieren ist, dass möglichst wenig vorkommt. Und das hat sich auch bestätigt worden. Das gibt es da deutlich mehr kleine Brüche.
Na gut. Jetzt plagt mich nur noch mein ökologisches Gewissen. Ich möchte wissen, ob und wie andere Flugfreunde ihr CO2 kompensieren. Das Thema kommt nicht so gut an.
Eine Klimadiskussion gibt es hier eigentlich gar nicht. Wie sollte man die führen? Wenn man sagt, wir verbrennen Sprit und das ist doch schädlich und das sollten wir bleiben lassen, dann können wir den Laden ja zumachen. Ich kann es von mir sagen. Wenn ich 30 Stunden im Jahr fliege und mein Flugzeug, das ist ein Motorsegler, der braucht nicht so viel, dann sind das 300 Liter. Ja, was ist das denn? Das entspricht 5000 Autokilometern. Ist das viel?
Also muss ich mich selbst um meinen CO2-Fußabdruck kümmern. Später. Jetzt wartet Helgoland. Der Hochnebel hält sich leider hartnäckig. Mein Fluglehrer, immer noch völlig ungerührt, trifft weitere Vorkehrungen.
Was hast du da?
Schwimmwesten. Die sind obligatorisch für einen Flug nach Helgoland, weil wir eine längere Strecke über Wasser zurücklegen. Im Falle eines Falles darf alles untergehen, nur die Besatzung nicht. Und deswegen legen wir Schwimmwesten an. Das ist wie mit einem Regenschirm. Hat man es dabei, passiert nichts. Ne?
Und wie kommt man im Zweifelsfall raus?
Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Also man kommt gut raus, gerade beim Tiefdecker. Der wird höchstwahrscheinlich, wenn man sauber landet, ähnlich wie der A320 auf dem Hudson River, noch ein bisschen schwimmen. 2-3 Minuten macht man die Haube nach hinten auf, steigt aus und lässt sich auffischen.
Das klingt nach einer ziemlich sicheren Sache.
Ernst-Peter, der gute Geist des Flugplatzes, begleitet uns noch zum Breezer. Sonst ist niemand auf dem Platz. Kein Wunder. Über 100 Flugzeuge, höre ich, warten hier auf ihre Besitzer. Und wer leistet sich dieses Hobby?
Der Verein war früher eher Handwerker geprägt. Früher heißt vor 30, 40 Jahren. Heute ist er sehr akademisch geworden. Zwei Berufsgruppen stoßen raus. Erstens die Berufspiloten, die sind ganz vorne. Also Lufthansa und Co., die im Cockpit sitzen. Die fliegen sehr gerne eben auch privat. Und die zweite Berufsgruppe, die stark vertreten ist, sind die Mediziner.
Da falle ich schon mal heraus. Und auch als Frau bin ich die Ausnahme.
Der Anteil Frauen und Männer, diese Verteilung hat sich über Jahrzehnte nicht geändert und ist auch überall so in der Fliegerei. Der Frauenanteil ist erschütternd gering, zwischen 5% und 10%.
Und ich bin auch nur wegen der geschenkten Stunden da. Apropos, es wird Zeit.
Der Flugplan läuft schon. Für UL muss ich den Flugplan aufgeben, für Ultraleichtflugzeuge, wie wir jetzt eins haben. Den habe ich für 10 Uhr aufgegeben. Aber wir haben ein bisschen Toleranz drin. So etwa eine halbe Stunde dürfen wir ein bisschen später loslegen.
Wie oft bist du da auf Helgoland schon gelandet?
Oft genug, also 10, 20 Mal.
Muss ich da auf was achten beim Landen? Also
wäre ganz gut, wenn man Helgoland als Insel findet. Das ist das Einzige, aber das ergibt sich in der Regel.
Habe ich gesagt, dass wir auf Sicht fliegen? Die Startbahn ist jetzt ganz zu sehen. Der Tower gibt sie frei. Und schon bin ich wieder in der Luft. Die ist diesmal allerdings ziemlich widerspenstig. Thermik eben. Das Luftrohr aus Alu und Carbon keilt aus. Mir wird leicht übel. Ich fühle mich durchgeschüttelt. Fliege ich zu langsam?
Wenn du den Knüppel ziehst, dann wirst du langsamer. Das ist so, als wenn du ein Autoberg auffährst.
Du musst ein bisschen weiterlaufen, ne?
Runter und dann wirst du auch schneller.
Also runter. Denn schneller ist besser. Und plötzlich ist der Tanz vorbei. Aus dem Fenster sehe ich aber immer noch nicht viel mehr als wattiges Grau. Das ändert sich über dem Meer. Nun blitzt die Nordsee ab und zu durch die Wolken. Orientierungspunkte kann ich nicht ausmachen.
Halt die Maschine einfach gerade mit dem Steuerknüppel und mit den Füßen leicht korrigieren, dass du dann die Richtung hältst, sprich den Kurs. Und guck dabei schön raus, such dir irgendeinen fixen Punkt auf dem Wasser, irgendwas, wo die Wasserfläche dunkler ist oder heller, und da fliegst du dann drauf zu, nur mit den Füßen.
Da bleibt nur der Kompass, um zum Ziel zu kommen. Oliver gibt mir den Kurs durch.
So, ich soll jetzt 275 und jetzt muss ich korrigieren nach Trischen.
Ja, da fliegst du jetzt mal lieber 280, denn dann sollten wir ziemlich genau hinkommen.
So hatte ich mir meine letzte Flugstunde nicht vorgestellt. Das hat nichts mit dem Spazierfliegen zu tun, das ich so genossen habe. Immerhin sehe ich jetzt die großen Fähren. Ich verlängere ihre Fahrtrichtung und erkenne weit hinten einen grauen Klumpen im Blau. Mit jedem Kilometer wird die Form deutlicher. Und dann sehe ich den scharfen Rand der roten Klippen neben mir, den Saum des hellen Sandes, die Häuser im Unterland. Ich darf einmal um Helgoland fliegen. Schräg unter mir Seevögel als weiße Punkte, die lange Anna am nördlichen Ende. Fürs Landen auf der Düne steht der Wind ungünstig. Oliver übernimmt. Kein Problem.
Könnt ihr euch daneben das UL stellen mit dem Heck zum Ball? Da irgendwie daneben, die drücken auch gleich noch zurück.
So, Schwimmweste könnt ihr gleich hier reinschmeißen.
Und was machen wir jetzt?
Jetzt steigen wir aus und werden dem Tower-Menschen oben beglücken mit der Landegebühr. Wenn noch Geld übrig bleibt, dann trinken wir noch einen Kaffee.
Das war's also mit meinem Pilotinnenleben. Schön war's. Ich habe die Lufthülle um die Erde als eigene Kraft erlebt, mit eigener Dynamik. Es ist nicht wie bei einer Computersimulation. Man fliegt mit allen Sinnen. Fühlt die Schwerkraft, hört das Dröhnen der Motoren, sieht, dass die Erde sich zur Kugel krümmt und wie alles darauf zusammengehört. Diesen Blick haben die Seevögel jeden Tag, denke ich, an den Vogelfelsen von Helgoland. Und sie können so beneidenswert sicher landen.